Eine kurze Werbung in eigener Sache. Ist DSGVO für dich auch so ein lästiges Muss? Aber was, wenn genau das dein geheimer Wettbewerbsvorteil wird? Stell dir vor, Datenschutz stärkt nicht nur dein Business, sondern öffnet dir auch Türen zu leichteren Geschäftsabschlüssen und einem starken Unternehmernetzwerk. Klingt spannend? Dann wirf einen Blick in die Shownotes und entdecke das DSGVO-Vertrauensregister mit dem Vertrauensforum.
Datenschutz im Ohr. Dein Podcast vom DSGVO Erste-Hilfe-Koffer für Solo-Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen bis 19 Mitarbeiter im Büro. Wir sprechen über die verschiedensten Herausforderungen, die der Datenschutz für dein Unternehmen mit sich bringt. Du bekommst wichtige Infos, was es zu beachten gibt und wertvolle Tipps zur Umsetzung der einzelnen Schritte. So geht DSGVO einfach und leicht. Und das lieben wir. Bist du bereit, in die Welt der DSGVO einzutauchen? Los geht's!
Ein fröhliches Hallo sage ich heute allen Zuhörern und Zuschauern zu unserem neuen Podcast, der da eben heißt Datenschutz und Cyberversicherung als Rettungsanker für Ihr Unternehmen. Es ist mal wieder eine Interviewfolge und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass heute Dominik Fahrenkopf von der DVM, der Deutschen Versicherungsmakler GmbH aus Ingolstadt, bei mir ist. Und ja, er sagt von sich, für ihn ist es wichtig, eben eine Risikoabwägung für die Kunden zu machen und auch den kommunikativen Austausch, um eben zu sehen, wo die Schwachstellen für Cyberangriffe auch im Unternehmen sind. Weil da sind wir beide auf einer Linie, lieber Dominik, und er dadurch ein Sicherheitsnetz bauen möchte für seine Kunden und dadurch eben auch die Unternehmensdaten abzusichern und eben auch die Existenz. Hallo Dominik, schön, dass du da bist und ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich und über deine Firma.
Ja, hi Corinna, vielen herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass ich in deinem Podcast auch mitwirken darf. Zu mir, ich bin 35 Jahre jung, bin mit 19 Jahren in die Versicherungsbranche, ja, habe ich Fuß gefasst, bin dort eingestiegen, habe ursprünglich in der Ausschließlichkeit bei der Generali gestartet und bin dann seit ja, jetzt knapp 8 Jahren als Versicherungsmakler, als Selbstständiger tätig in der Kooperation zusammen mit der DVM. Die Deutsche Versicherungsmakler gibt es jetzt seit 33 Jahren. Ursprung in Ingolstadt, hat sich weiterentwickelt mit weiteren Standorten in Straubing und auch in Regensburg. Es sind jetzt insgesamt 45 Mitarbeiter und wachsen stetig. Ich selber habe im Laufe der Zeit verschiedene Weiterbildungen gemacht mit Schwerpunkt in den Firmenkundenbereichen. Also ein Fachwirt für Finanzberatung, mit Schwerpunkt eben, wie schon gerade gesagt, Firmenkunden, dann auch in dem Bereich betriebliche Altersversorgung eine Expertenzertifizierung gemacht und vor knapp 3 Jahren kam über den BWV die erste Expertenausbildung für Cyberversicherung. Sehr, sehr tief greifendes Thema und auch ja der Grund unter anderem, worüber wir ja heute mal sprechen zu diesem Themenbereich. Genau, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Genau. Ja, und dann steigen wir doch auch gleich ein, weil du weißt ja, ich bin ja spezialisiert auf kleine Firmen und die haben das ja oftmals gar nicht so auf dem Schirm, das Thema Cyberkriminalität, weil die immer denken, sie sind ja zu uninteressant für Cyberkriminelle. Welche Erfahrungen hast du denn in den letzten Jahren sammeln können? Was kann denn auch kleine Firmen im Cybercrime passieren?
Ja, meine Erfahrung ist die, dass die kleineren Unternehmen weniger also finanzielle Mittel auch für die IT-Infrastruktur und deren Sicherheit ausgibt. Was bedeutet zum einen die Hardware-Software-Betrachtung, aber auch genauso die Schulung der Mitarbeiter, sodass dort die Anfälligkeiten im kleineren Unternehmenssegment viel höher ist. Sei es drum, dass ein Mitarbeiter auf irgendeine Phishing-Mail klickt, also auf eine Malware. Häufig sind es dann auch irgendwelche Verschlüsselungstrojaner, sodass das System verschlüsselt wird. Das ist natürlich dann auch der Super-GAU. Und wie man es kennt, so häufig, überall liest man es ja auch in der Presse und das ist tatsächlich der Fall. Irgendwo kommt eine Bewerbungsmail mit rein, gerade auch im Zeitalter der Mitarbeiterfluktuation und auch Fachkräftemangel.
Ist Wer das sucht ein nicht Thema? Heutzutage, ne? Also es Richtig. Ist das Thema. Und jeder freut sich, wenn er eine Bewerbung bekommt.
Genau so ist es. Und dann wird auch hastig häufig auf irgendwelche Links dann geklickt. Und das führt am Ende dazu, dass es dann im Hintergrund zum Schadensfall kommt. Also im schlimmsten Fall eben dann auch zu einer Verschlüsselung. Daten werden entwendet, unter Umständen dann auch im Darknet zum Verkauf mit angeboten. Und das natürlich dann auch für ein Unternehmen der Super-GAU.
Ist ein Image-Schaden, definitiv. Habt ihr denn irgendwo eine Statistik darüber, wie hoch der Schaden irgendwo im letzten Jahr oder in den letzten Jahren war für Firmen?
Also ja, wir führen natürlich Statistiken. Jetzt gerade im Blick auf die letzten 12 Monate, ich habe mir vor kurzem erst die Zahlen gezogen, sind knapp 1,5 Millionen Euro, was wir jetzt bei uns an Schadenvolumen zu verzeichnen hatten. Und im Durchschnitt sind es so an die 96.000, 97.000 pro Schaden, also pro Unternehmen. Und das kann halt doch durchaus für den einen oder anderen existenzbedrohend werden.
Für welche Firmen macht denn so eine Cyberversicherung Sinn, deiner Meinung nach? Sollte jeder, auch jeder Solo-Selbstständige, so etwas haben oder wie sind da deine Erfahrungen?
Also pauschal diese Frage zu beantworten ist relativ schwierig, aber man merkt, dass es grundsätzlich ähnlich wie eine Betriebshaftpflichtversicherung für jedes Unternehmen relevant sein wird. Mal als Vergleich, gerade Unternehmen, die mit sensiblen Kundendaten zu tun haben, also Ärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte, Immobilienmakler, aber auch genauso wir in der Finanzdienstleistungsbranche.
Wollte ich gerade sagen, Versicherungsmakler ja das Gleiche, weil du hast ja oftmals auch Gesundheitsdaten bei irgendwelchen Lebensversicherungen oder was mit drin.
Richtig, und da ist es natürlich äußerst wichtig und auch zwingend zu empfehlen, aber auch genauso Online-Shops, die aufgrund einer DDoS-Attacke unter Umständen, also wenn jetzt durch eine sehr, sehr große Anzahl an Zugriffen auf deren Homepage diese dann lahmgelegt werden würde, es kommt ja immer wieder vor, dann hat der Kunde auch keine Möglichkeit mehr zu kaufen. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, ein Online-Shop, der im Jahr 15 Millionen, 20 Millionen Euro Umsatz macht, sollte der mal für ein oder zwei Tage nicht mehr erreichbar sein, dann sprechen wir auch da von großen Umsatzeinbußen. Und das unterstützt unter anderem eben dann auch eine Cyberversicherung.
Das ist eben genau die Frage. Es gibt ja vielfältige Angriffsmethoden. Also gerade die Kleinen denken, Lösegeldforderung, was sind für Daten für mich interessant. Aber es ist, wie du schon ansprichst, wenn ein Job mal nicht funktioniert, dann kann es da eben Ausfälle geben. Aber auch genauso beim Handwerker sehe ich das. Wenn er jetzt zum Beispiel einen Verschlüsselungstrojaner hat und man kann vielleicht nicht gleich feststellen, wodurch ist er reingekommen und er hat mehrere Tage Ausfall. Er muss sein Personal bezahlen, er kann vielleicht irgendwelche Aufträge nicht ausführen, weil er an die aktuellen Planungen nicht ran kann. Er kann keine neuen Angebote machen, er kann keine Rechnung schreiben. Also wenn man sich die Kosten im Hintergrund mal durchrechnet, dann sind das natürlich schon enorm hohe Kosten, die auch für einen Handwerksbetrieb zum Beispiel auf zukommen kann. Da komme ich aber gleich zur nächsten Frage. In welchen Fällen deckt mich denn so eine Versicherung eigentlich ab? Also das heißt, was ist denn eigentlich versichert?
Also sehr, sehr weitreichend. Also jetzt mal als Beispiel, gehen wir davon aus, ein System wird verschlüsselt. Sagen wir mal, der Arzt bekommt jetzt eine Malware und auf einmal, es dauert immer eine gewisse Zeit, bis dann eigentlich dieser Verschlüsselungstrojaner auch aktiviert wird. Und jetzt wird das System verschlüsselt. Es werden Daten entwendet. Also muss mal in erster Linie erstmal festgestellt werden über den Forensiker, wie ist denn der Angriff passiert? Also wie ist denn diese Malware oder dieser Virus in das System eingedrungen? Welche Systeme sind überhaupt davon betroffen? Je größer das Unternehmen, umso komplexer wird das Ganze natürlich auch. Das kann aber genauso gut bei einem Einzelunternehmen natürlich sein, der dann auch verschiedene CRM-Tools hat und weitere Programme, wo man dann erstmal feststellen muss, was ist überhaupt passiert. Dann, welche Daten sind denn abhanden gekommen? Da kommst du natürlich dann unter anderem mit ins Spiel, ja, der Datenschutzbeauftragte, der muss ja dann auch mit involviert werden, dass die Informationen auch an das Amt übermittelt werden. Was kann denn passieren? Was ist die Folge? Natürlich auch wiederum sehr komplex. Unter Umständen gibt es dann Haftungsansprüche, die bedient werden müssen von geschädigten dritten Personen, die dann auch, also sprich die Haftpflichtdeckung vom Versicherer mit übernommen wird. Wenn es jetzt darum geht, dass der ein oder andere rechtliche Ansprüche geltend machen möchte, kann es auch dazu führen, dass dann der Fachanwalt für IT-Recht mit involviert werden muss. Das heißt, auch die Rechtsanwaltskosten werden mit übernommen. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Arzt 20.000 Kundenstammdaten hat, diese sind jetzt im Darknet, auf einmal stehen die halt zum Download zur Verfügung, was jetzt nicht prickelnd ist, dann klingelt natürlich auch das Telefon und die Arzthelferinnen im Office, sage ich mal, die das Ganze dann entgegennehmen, die sind natürlich dann darüber zum einen nicht erfreut und das ist ja auch nicht denen ihr Daily Business. Das heißt, auch da wird es eine Firma benötigen, die halt dann die ganzen Telefonabrufe, Anrufe abwickeln, professionell und natürlich dann auch gleich ja, Service, Dienstleistungen mit anbieten. Also wie geht man damit um? Sämtliche Informationen werden mit übermittelt.
Also wenn ich da mal einhaken darf, also es ist schon wesentlich mehr als das, was man eigentlich so auf dem Schirm hat, was die Versicherung abdeckt. Sind dann da auch die Lösegeldforderungen oder eventuelle Bußgelder, die von der Datenschutzbehörde kommen, auch mit involviert?
Ja, also jein, die Lösegeldforderung, die wird teilweise oder beziehungsweise, also grundsätzlich wird sie mit übernommen. Dort vorgeschalten wird auch ein Team mit involviert, die mit den Hackern kommuniziert und unter Umständen das Lösegeld drücken kann oder gegebenenfalls auch Zeit schinden kann, sodass man halt dann im Hintergrund ja, das Backup aufspielen kann oder wie auch immer. Also es ist schon recht komplex natürlich auch an der Stelle. Es würde aber letztendlich das Lösegeld auch vom Versicherer getragen werden, wenn es unumgänglich ist. Also manchmal macht es auch tatsächlich Sinn, das Lösegeld zu bezahlen, weil der Folgeschaden, in der Hoffnung natürlich auch, dass die Hacker, ich meine, am Ende sind sie ja immer noch Kriminelle, ja, dass sie dann auch wirklich den Schlüssel zum Entschlüsseln des Systems wieder preisgeben. Es kann aber sein, dass halt die Folgekosten wesentlich größer sind wie die Lösegeldforderung am Ende.
Ja, und
Und
meine, was natürlich auch ist, ist, was man dazu sagen muss, die Hacker wissen dann natürlich, man ist angreifbar und erpressbar. Und der zweite Versuch steht eigentlich dann fast schon vor der Tür. Das muss man natürlich auch dazu sagen.
richtig. Die Erfahrung zeigt aber, dass dann auch mehr Geld nochmal in die Infrastruktur mit investiert wird, in die Schulung von den Mitarbeitern, sodass ein zweiter Angriffsfall in vergleichbarer Situation an und für sich nicht mehr mit aufkommt. Aber ganz kurz noch, um die Frage noch final zu beantworten, die du mir gestellt hast, das bezüglich dem Bußgeld. In Deutschland ist es gesetzlich unzulässig, Bußgelder von einem Dritten finanziert zu bekommen, also in dem Fall vom Versicherer. Es kann aber unter Umständen sein, dass es im Ausland zulässig wäre und je nachdem, wo der Schaden auch passiert, also es kann ja auch eine Niederlassung im Ausland sein von einem Unternehmen, dann kann es gegebenenfalls, wenn es gesetzlich zulässig ist, dazu führen, dass der Versicherer sogar Bußgeldzahlungen übernimmt, aber eher unwahrscheinlich.
Ja, das wusste ich nicht. Auch wieder was dazugelernt. Ich finde das immer toll in den Gesprächen mit meinen Gesprächspartnern. Auch ich lerne immer ständig dazu. Ja, jetzt kennen wir das ja aus anderen Versicherungen. Also nehmen wir mal an, ich habe eine Kfz-Versicherung für meinen Fuhrpark und denke mir, beim Unfall ist alles top. Aber da ist es ja dann zum Beispiel so, wenn ich keine Führerscheinkontrolle mache mit meinen Mitarbeitern und der hat seinen Führerschein verloren und baut einen Unfall, dass die Unfallversicherung auch sagen kann, wir zahlen nicht. Ich denke mal, so ähnlich wird es ja auch bei den Cyberversicherungen sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt nicht einfach sagen kann, ach, ich schließe jetzt so eine Versicherung ab und bin dann für alle Zeiten safe, sondern ich denke mal, dass die Versicherung auch im Vorfeld wahrscheinlich irgendwelche Ansprüche an mich hat, was ich umsetzen muss oder belegen muss, damit die Versicherung dann im Falle der Fälle auch mal greift oder ich sie überhaupt abschließen kann. Wie sieht es denn damit aus?
Richtig, also ganz klar, der Versicherungsschutz kann nur abgeschlossen werden, wenn im Vorfeld Antragsfragen beantwortet werden. Und da muss man jetzt dann auch differenzieren zwischen Kleinunternehmen, also im Schnitt 5 Millionen, in den meisten Fällen ab 10 Millionen oder bis 10 Millionen Euro sind die Antragsfragen etwas einfacher. Also man hat die Möglichkeit, mit einer einfachen IT-Infrastruktur den Versicherungsschutz abzuschließen. Was sind so Standardthemen? Das eine ist, dass es eine Backup-Richtlinie gibt, das heißt teilweise wöchentlich oder je nach Branchenzugehörigkeit, das ist auch noch so ein Faktor, dann täglich. Das Backup sollte, also muss zwingend natürlich, losgelöst vom IT-System durchgeführt werden. Also sprich, Backup wird aufgespielt und einfach ausgedrückt, die externe Festplatte, die wird halt dann beiseite gelegt und irgendwo, ja, wo man nicht darauf zugreifen kann, gesichert bis zu dem Zeitpunkt, wo man wiederum das Backup aktualisiert. Auch ganz wichtig ist, dass dieses Backup immer wieder mal getestet wird, ob es auch tatsächlich funktioniert. Ab und an gibt es mal Probleme mit der Festplatte oder aber auch bei größeren Unternehmen dann mal mit einem Server, dass das Backup, welches man gesichert hat, nicht wiederum eingespielt werden kann. Deswegen da auf jeden Fall auch prüfen, ob es wieder eingespielt werden kann. Und das sind unter anderem Voraussetzungen für den Versicherer, die er dann auch bedingungsgemäß eben mit abfragt, schon im Vorfeld. Auch wie schaut das aus mit Sicherheitspatches von den Unternehmen, also Updates von verschiedenen Programmen, dass diese dann auch zeitnah eingespielt werden. Zeitnah ist ein dehnbarer Begriff, bedeutet auch gerade, wenn man jetzt ja, mehrere Arbeitsplätze hat und je nach Unternehmensstruktur auch verschiedene Systeme hat, die ja miteinander kommunizieren müssen, da kannst du nicht einfach von heute auf morgen ein Update aufspielen, weil das kann sein, dass dann das eine System dann nicht mehr funktioniert. Also muss es ja auch erstmal geplant und organisiert werden und in einer sicheren Umgebung wiederum mit eingespielt werden. Also auch da ja, kam es schon immer wieder, ja, es musste unverzüglich eingespielt werden. Nee, wenn man einem Versicherer aufzeigen kann, dass man einen Plan hat, also da kommst eigentlich auch du wiederum mit
Das ist
ins.
genau das Thema, das sind die Konzepte. Das sind eben die Konzepte, wo der Datenschutz wieder eng auch mit der Informationssicherheit zusammenspielt, weil das sind genau die Dinge, die wir uns in den technisch-organisatorischen Maßnahmen anschauen beim Datenschutz, wo wir tatsächlich die Kombi haben. Und
Richtig. Und
ja.
das ist eine Grundvoraussetzung, um das jetzt gleich mal ja, so kundzutun. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass die DSGVO-Richtlinien eingehalten werden, dass du überhaupt den Versicherungsschutz final abschließen kannst. Der Versicherer fragt nicht konkret im Einzelnen danach, aber das sind ja Standardvoraussetzungen, die ja, jedes Unternehmen auch durchführen muss, gesetzlicher Natur natürlich auch.
Darf ich da noch kurz einhaken? Also ist es tatsächlich so, wenn du sagst, das wird standardmäßig vorausgesetzt, dass, da sind wir nämlich bei der Kombination Datenschutz, Cyberversicherung, dass ich also die Dokumentation im Datenschutz haben muss. Ich muss dokumentieren, wie schütze ich meine Daten, ich muss mein Verfahrensverzeichnis haben. Da fragt die Versicherung beim Abschluss nicht eklatant nach. Aber was ist im Schadensfall? Ich denke mal, wenn man dann sagt, na ja, ich gebe das jetzt mal so lapidar an, ich werde das schon irgendwo haben und dann kommt ein Schadensfall und man tritt an die Versicherung ran. Ich denke mal, dass dann die Versicherung natürlich die Dokumentation sehen will und dass es dann vielleicht nicht ganz so prickelnd ist, wenn man sie erst ganz frisch aufstellt. Oder wie siehst du das?
Jein. Also wenn ein kausaler Zusammenhang hergestellt werden kann, dann auf jeden Fall ist es zwingend erforderlich, das Ganze auch mit nachzuweisen. Prozentual jetzt sehr schwer, das in eine Zahl zu beziffern, aber ich würde mal davon ausgehen, in etwa 90% ist es dann zwingend erforderlich im Schadensfall, also gerade wenn es um eine Verschlüsselung geht, natürlich dann auch ja, aufzuzeigen, gibt es Sicherheitsrichtlinien, also welcher Mitarbeiter hat welche Zugriffsrechte, also das kann durchaus dann relevant werden im Schadensfall, ist aber eine Einzelfallbetrachtung, je nachdem, um welche Art von Schaden handelt es sich, dass dann auch die technischen und organisatorischen Maßnahmen auch in irgendeiner Form mit nachgewiesen werden müssen.
Ist
Definitiv, ja.
natürlich auch für jeden Unternehmer im Vorfeld sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, weil man muss das Ganze ja umdrehen. Auch wenn ich so eine Versicherung abschließen will und ich beschäftige, also ich mache ja auch eine Unfallversicherung nicht, weil ich jetzt nächste Woche einen Unfall haben will, sondern um mich abzusichern. Und bei einer Cyberversicherung ist es ja auch so. Das heißt, ich will mich absichern und wenn ich im Vorfeld schon über den Datenschutz meine technischen und organisatorischen Maßnahmen prüfe und mich da dann vielleicht auch noch einen Tuck besser aufstelle, ist das ja auch schon mal eine Sicherheit, sozusagen weniger einen Angriff befürchten zu müssen. Aber es ersetzt natürlich dann auch nicht komplett die Cyberversicherung, wenn dann mal was passiert. Aber man sieht schon, das Zusammenspiel ist da schon recht gut und recht stark von den beiden.
Absolut. Also richtig wiedergegeben, im Grunde sollte man, also präventiv und um auch seinen gesetzlichen Bestimmungen natürlich nachzugehen, seinen Datenschutz richtigstellen und dann die Folge dessen idealerweise, wenn man für sich das ein gewisses Risiko erkennt, dann natürlich eine Cyberversicherung mit abzuschließen, ja, die Kostensituation einfach auszulagern. Und mein beitragstechnisch ist es definitiv in einem überschaubaren Rahmen. Also man kann mit einem kleinen finanziellen jährlichen Beitrag, den man ja fest kalkuliert, sein Risiko kalkulieren und das von einem Dritten, in dem Fall von der Versicherung, eben tragen lassen. Vorausgesetzt natürlich, dass man seine technischen und organisatorischen Maßnahmen auch erstmal ja, auf den richtigen Stand gebracht hat und soweit auch korrekt ausführt.
Du hast den Beitrag eben schon angesprochen. Ich denke mal, der richtet sich auch so ein bisschen nach der Unternehmensgröße und nach der Umsatzhöhe oder so in der Richtung. Könnte ich mir das so vorstellen?
Richtig, also grundsätzlich geht es nach einem Umsatztableau und dann in Kombination natürlich mit den Versicherungssummen und ab 10 Millionen aufwärts, also 10 Millionen bis 50 Millionen, kommen wir noch in pauschale Beitragsstaffeln mit rein. Und darüber hinaus zählt man ja dann als Industrieunternehmen. Und dann wird es individuell kalkuliert werden müssen seitens des Versicherers. Aber so ein Einzelunternehmer, der kriegt schon mal für 200-300 € so einen Grundschutz. Da ist er schon mal solide mit aufgestellt. Und je nach Größenordnung, also ich habe Unternehmen mit 10 Millionen Euro Umsatz, die zahlen 2.500 € Versicherungsprämie im Jahr. Also dem gegenübergestellt für das Risiko, das besteht, ist das meiner Meinung nach durchaus ein recht günstiger Beitrag für das, dass man das Risiko einfach outsourced.
Du hast jetzt öfter schon gesagt, die rechtlichen Grundlagen. Es kann sein, dass natürlich heute jemand dabei ist, der die restlichen Podcasts bis jetzt noch nicht angehört hat, und auch nicht weiß, was sind denn eigentlich so die Mindestanforderungen, die ein Solounternehmer oder eine kleine Firma umsetzen muss, wo du eben auch darauf hinweist, dass man die eben rechtlich und auch, wenn ich so eine Versicherung haben will, machen muss. Würde ich noch mal kurz darauf eingehen, weil viele denken, es ist nur die Webseite, wo die Datenschutzerklärung gut gemacht sein soll. Das reicht leider nicht aus, sondern ich brauche auch außerhalb vom Web eine Information für meine Kunden. Ich muss eben meine technischen und organisatorischen Maßnahmen aufgestellt haben, gut durchdacht haben, dokumentiert haben. Laut Gesetz brauche ich auch ein kleines Sicherheitskonzept, ein Verfahren, um das immer wieder überprüfen zu können. Ich brauche ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, was ich erstellen muss, um genau zu sehen, in welcher Verarbeitungstätigkeit im Unternehmen habe ich welche Daten, womit behandle ich die, wer ist davon betroffen. Ich brauche auch zusätzlich noch Unterschriften von meinen Mitarbeitern in bestimmten Bereichen. Also da ist schon eine ganze Menge, was ich eben an DSGVO umsetzen muss, um eben die Grundvoraussetzungen auch als Einzelunternehmer sozusagen zu erstellen. Nur eben mal kurz der Ausblick, falls wir einen neuen Hörer dabei haben, der erst jetzt hier einsteigt. Hast du noch irgendeinen ultimativen Tipp für unsere Hörer, wenn die jetzt am Überlegen sind, macht so eine Cyberversicherung Sinn für mich oder nicht und worauf muss ich achten? Was würdest du unseren Hörern an die Hand geben, womit sie starten sollten oder was sie sich mal überlegen sollten oder wie sie ihr Unternehmen einfach mal betrachten sollten?
Also ultimativ, ich würde sagen, auf jeden Fall schon mal damit zu beginnen, wenn das in der Form nicht gelebt wird, eine Backup-Richtlinie einzuführen. Also ganz klar, der Spruch der ITler, kein Backup, kein Mitleid. Also insofern ist das, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann auch schauen, es gibt viele Möglichkeiten, wo man relativ einfach sich und seine Mitarbeiter auch zum Thema Datenschutz schulen kann. Ich meine auch, dass du, was das angeht, eben da auch mit unterstützend zur Verfügung stehen kannst. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man darüber ja einfach schon mal sensibilisiert auch wird, welche Risiken gibt es. Also auch im speziellen Schulungstools, wie gehen denn Hacker vor? Also man kann mit relativ wenig Aufwand sich Wissen aneignen und da schon mal einen Großteil davon abwehren. Und das jetzt mal im Vorfeld, würde ich sagen, meine zwei Tipps. Und natürlich, wer sich mit dem Thema Cyberversicherung beschäftigen möchte, am besten zu einem Versicherungsmakler gehen, der einfach unabhängig ist. Der kann nämlich den breiten Markt dann auch prüfen. Und meiner Meinung nach gibt es da sowieso nur eine Handvoll von Versicherern, mit denen man sich auseinandersetzen sollte. Und da denke ich, ist das ein richtiger Ansprechpartner.
Und ich denke, du stehst auch zur Verfügung für ein Gespräch. Deine Kontaktdaten werden wir in den Shownotes unten ja noch verlinken, dass jemand, der mit dir Kontakt aufnehmen möchte, gerne auch darüber Kontakt aufnehmen kann. Ich möchte noch mal einen kurzen Dreh zurück machen. Datensicherung hast du jetzt schon öfter angesprochen, ist mir ein Herzensthema, weil ich tatsächlich in meinen 33 IT-Jahren schon einige Firmen kennengelernt habe, die komplette Datenverluste hatten. Warum? Weil die Datensicherung auch von IT-Unternehmen, die Kunden betreuen, nicht bis zum Ende durchdacht werden. Also es gibt immer noch Schwachpunkte drin und deshalb ist es wichtig, sich da auch immer eine zweite Meinung einzuholen und ein Backup nur in der Cloud, also wenn ich meine Daten nur in der Cloud habe, ist kein Backup. Auch das muss man dazu sagen und deshalb da auch sich einen Spezialisten holen, eine zweite IT-Meinung oder aber auch wir vom DSGVO Erste-Hilfe-Koffer. Wir können da eben auch helfen. Ja, Dominik, gibt's noch etwas, was du zum Abschluss unseren Hörern noch sagen möchtest, noch mitgeben möchtest?
Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken nochmal für die Einladung. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Und ja, auch an den Zuhörern, kümmert euch um eure IT-Sicherheit. Ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank.
Super. Lieber Dominik, danke, dass du heute zum Interview zur Verfügung standest. Es waren spannende Einblicke und auch ich habe wieder was dazugelernt. Ich danke dir dafür. Ja, und liebe Hörer, wenn ihr eben da noch Fragen habt und auch im Bereich technisch-organisatorische Maßnahmen noch etwas tiefer gehen wollt oder grundsätzlich mal wissen wollt, wie seid ihr denn im Datenschutz aufgestellt, dann geht doch unten in den Shownotes auf www.dsgvo-erste-hilfe.de und bucht euch bei einem unserer Berater oder Beraterinnen ein kostenloses Erstgespräch und ihr erfahrt, wie wir euch mit unserem DSGVO Erste-Hilfe-Koffer durch den Datenschutzdschungel in nur 4 Stunden bringen können. Lieber Dominik, vielen Dank, dass du da warst und allen anderen sage ich auch einen schönen Tag noch und wir sehen uns beim nächsten Podcast.
Bis bald, ciao.
Schön, dass du heute mit dabei warst. Weitere Informationen zu unserem DSGVO Erste-Hilfe-Koffer und Datenschutz findest du unter dsgvo-erste-hilfe.de. Du kannst dir gerne auch einen kostenlosen Termin buchen mit einem unserer Beraterinnen und Berater vom DSGVO Erste-Hilfe-Koffer-Team. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Such dir aus, von wem du dich beraten lassen möchtest und lass uns darüber sprechen, wie wir dir am besten weiterhelfen können. Bis zur nächsten Folge und denk immer daran, Datenschutz muss nicht kompliziert sein. Der DSGVO Erste-Hilfe-Koffer macht's leicht.